von Wehwetter springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover.
Ja, Fakt ist mal, dass es sicherlich einfachere Aufgaben gibt als Arminia Bielefeld. Ja, das ist eine Mannschaft, insgesamt ein Verein, der die Ambitionen hat, zweite Liga zu spielen. Und ich glaube, der Kader ist auch dementsprechend ausgerichtet. Und dementsprechend wird es natürlich vielleicht ein etwas schwierigeres Pokallos, als wenn man zu einem Amateurverein fährt. Dessen sind wir uns schon bewusst. Trotzdem ist es schon so, um jetzt wieder den Bogen Richtung letztes Jahr Sandhausen zu spannen, wenn wir 90 Minuten konzentriert spielen, dann werden wir auch in die nächste Runde einziehen.
Runde einziehen. Moin und herzlich willkommen zum Club der Roten Dichter. Heute an meiner Seite wieder Fabian, wie letztes Mal. Guten Tag, lieber Fabian.
Hallo.
So. Und wieder ein Special Guest, und zwar Julian Börner ist dabei. Moin Julian, schön,
moin,
dass du da bist.
Hi. Schön, dass ich da sein kann.
Bevor wir jetzt mal einsteigen, wie sollen wir dich eigentlich nennen? Herr Börner, Julian,
nein.
Bernie?
Alles auf du. Okay. Bernie werde ich genannt.
Bernie, alles klar.
Von meinen Kumpels. Bernie,
ja, das passt so. Wir wollen heute über das Spiel gegen Arminia Bielefeld sprechen. Wir haben 2:0 in Bielefeld verloren. Große Enttäuschung. Habt ihr das Spiel gesehen?
Ja, na klar.
Ich muss zu meinem Leidwesen.
Fabian.
Es tut mir ja leid. Also diesmal war es nicht das Internet. Diesmal hatte meine Freundin Geburtstag. Und obwohl die wirklich sehr tolerant ist, was meine Obsession mit Sport angeht, die hätte mich, glaube ich, einen Kopf kürzer gemacht, wenn ich auf dem Geburtstag da auf dem Handy das Fußballspiel angemacht hätte.
Das kann man aber
Grüße an der Stelle.
Ist okay.
Aber genau, dementsprechend habe ich wieder nur Zusammenfassung geguckt und wieder nur Presseartikel danach gelesen.
Reicht.
Und ich habe schon wieder das Gefühl, das hat auch schon wieder gereicht. Ja.
Es hat wieder gereicht. Naja, so richtig viele Torchancen hatte Hannover ja nicht. So ein paar halt. Irgendwie Trisoldi oder sowas war mal irgendwie vor dem Tor. Der hatte irgendwie ein paar Chancen.
Und wir stehen hier 16. Ich frage mich, wann. Ich frage mich sowieso schon immer.
Schüsse, aber. Guck mal, Torschüsse sogar 7, ne? Aber meine Schüsse kann ja theoretisch auch schon mal irgendwie ein Befreiungsschlag sein, ne? Irgendwie aus der Abwehr, Julian kennt wahrscheinlich auch irgendwie. Keine Ahnung.
Da hatte ich auch den einen oder anderen Torschuss in der Vergangenheit dabei.
Richtig viel für die Statistik immer getan. Aber wir wollen hier natürlich nicht alleine über das Spiel gegen Bielefeld sprechen, sondern wir wollen das natürlich auch gemeinsam mit euch machen. Und wir haben jetzt auch schon den ersten Anrufer in der Leitung, nämlich Hasche. Moin Hasche, kannst du uns schon hören? Hasche kann uns noch nicht hören.
Ich glaube, Hasche hört uns.
Hasche hört uns, aber noch ist er nicht durchgestellt.
Jetzt.
Moin, Hasche.
Hallo.
Moin, Hasche. Schön, dass du da bist.
Hallo, hi. Fabian. Hallo, Julian.
Grüß dich. Servus. Moin.
Hast du das Spiel gesehen?
Ehrlich gesagt, ich habe das so nebenbei laufen lassen. Aber dann auch nur so zu 2/3. Und danach habe ich das nicht mehr weiter verfolgt.
Ja.
Habe dann nur noch die Zusammenfassung geguckt. Ja. Das war ja leider nicht so schön.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Es war wirklich nicht schön. Gibt es denn irgendwas, was dir gut gefallen hat an dem Spiel?
Da fragt man sich dann, warum fragt der Schiedsrichter nicht nach 60 Minuten ab und setzt das Spiel halb Ende, weil Hannover quält sich dann nur.
Ja, stimmt. Ich hatte auch so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich hatte das Gefühl, dieses Spiel hätte auch noch eine Stunde länger gehen können. Hannover hat, glaube ich, kein Tor mehr gemacht. Nee. Es gibt manchmal solche Spiele, da hast du wirklich das Gefühl, ist völlig egal, wie lange es geht, es wird nichts mehr passieren. Ja. Und das war irgendwie in diesem Spiel irgendwie auch der Fall. Ne? Hasche, hast du denn aber irgendwie auch einen Spieler, wo du sagst, ey, der ist für mich irgendwie positiv hervorgegangen oder weniger?
Ja, man hat ja doch gesehen, dass dann der Lars Kindorf, der Trisoldi und der Vogelsammer, die haben sich da so ein bisschen dagegen gestemmt.
Ja.
Den konnte man schon dann zugestehen, dass die ein bisschen kämpfen wollten. Bei vielen anderen hatte man so den Eindruck, es war ihnen egal.
Woran lag das denn?
Da würde ich mal sagen, da ging dann halt einfach schon zu früh die Post ab. Und dem Rückstand dann hinterher zu rennen, dann vielleicht Verlängerung, Elfmeterschießen. Ich glaube, die wollten alle früh nach Hause.
Was, Julian, was, oder Bernie? Was denkst du denn? Woran liegt es denn, dass Hannover sich gegen so einen Gegner wie jetzt Bielefeld oder auch beim Spiel gegen Münster so schwer tut? Ich meine, Münster eine Mannschaft, die jetzt aus der dritten Liga aufgestiegen ist, Bielefeld eine Mannschaft, die noch in der dritten Liga ist, aber absolut ambitioniert ist, hat die ersten beiden Spiele auch gewonnen in der Liga. Warum tut sich Hannover gegen solche Mannschaften schwer?
Das ist eine gute Frage.
Tiefstehend?
Ja, aus meinen eigenen Erfahrungen kann ich ja sagen, dass es erstmal keinen Spieler gibt, sowohl bei 96, aber auch bei anderen Vereinen, die das mit Absicht machen. Ne?
Voll.
Ich denke einfach, das ist eine Einstellungssache, wie du schon richtig gesagt hast, du spielst oder du hast jetzt gegen zwei Aufsteiger gespielt. Einer, der ambitioniert ist, der wieder in die zweite Liga will. Das ist im Hinterkopf. Du denkst, okay, du fährst dann mal Samstag auf die Alm und die spielen dritte Liga. Wir haben genügend Qualität. Wir wollen ja dieses Jahr aufsteigen. Haben eine tolle Vorbereitung gespielt. Das geht vielleicht von alleine, aber das ist im Fußball nicht mehr so.
Was denkst du denn? Also wir haben es letzte Woche schon thematisiert. Ich war gegen Münster, war ich im Stadion und ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich stand halt im falschen Block. Also ich habe gedacht, weil die 96 Auswärtstickets wurden später erst freigeschaltet, wir wollten aber unbedingt hin und haben gedacht, wir stellen es halt in den Block direkt daneben. Mhm. Und dann stand ich halt in einem Block voll mit Preußen-Münster-Trikots und als dann auch kurz vor dem Anpfiff dann irgendwie zwei Jungs mit Trommeln runterkamen, wusste ich, in welche Richtung das heute geht.
Okay.
Die Stimmung im Stadion in Münster war auf jeden Fall greifbar. Es war Wahnsinn, was da für eine Stimmung ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auf der Alm, ich meine, du hast ja selber auch in Bielefeld gespielt.
Ja.
Ey, wenn du da in Führung gerätst, gerade in so einem Pokalspiel, dann fliegt dir halt das Dach weg, oder?
Ich war damals Bielefeld, meine erste Saison, auch Drittligist. Ja. Wir haben es bis ins Halbfinale geschafft.
Ja.
Wir haben Gladbach geschlagen, Bremen geschlagen, Hertha geschlagen. Und im Halbfinale gegen Wolfsburg war Schluss. Die zum Schluss auch Pokalsieger geworden sind. Die hatten aber einen Dzeko vorne, die hatten einen Kevin De Bruyne auf der 10. Also da kam Wucht auf uns zu, ja. Und Abendspiel auf der Alm, boah, da spielst du gegen 12 Mann. Also das darf man nicht unterschätzen. Das ist schon nicht ohne. Und die haben nichts zu verlieren. So krasse Außenseiter, medial gesehen, von der Fanszene gesehen, die gehen in so ein Spiel ohne Druck. Ja. Ja. Die sind mutig gewesen, sind aggressiv gewesen, haben ein hohes Pressing gespielt, wo unsere Truppe gar nicht mehr zurechtkam. Und dann hast du halt auch ganz schnell gemerkt, dann beginnt das Flattern, selbst bei Marcel Halzenberg. Sehr untypisch.
Wann war aber, 13. Minute oder sowas, ne?
Ey. Ja, aber sowas passiert auch. Wir sagen immer, dass es ein Unterschiedsspieler ist, der absolut. Also ich hatte das Glück, noch ein Jahr mit ihm zusammenspielen zu dürfen. Der hat Qualitäten unfassbar, aber es ist trotzdem nur ein Mensch. Und wenn du das jetzt mal über die 13 Monate mal anschaust, was er bisher geleistet hat, so, da wird er jetzt wieder hingestellt und er ist der Buhmann und alle hangeln sich an ihn hoch. Ja, er hat aber den Fehler gemacht und auf einmal fällt alles auseinander. Und da ist ja das Problem. Warum fällt das auseinander?
Ja.
Das ist halt so ein Grundproblem. Ja. Ja? Du kannst ja mal schlecht in die Partie kommen, du kannst auch mal viel zulassen, aber trotzdem müssen die. Und da war ich ja immer so Fan von so die Grundtugenden, Laufbereitschaft, Biss, Ehrgeiz, so die Leidenschaft unbedingt zu wollen. Ne? Weil es gibt Tage, die habt ihr auch. Ja? Ihr steht mal früh auf und Arbeit heute, nee. Aber
das kommt nicht vor.
Aber so ist
wir arbeiten ja gerne.
Ich bin ja auch immer gerne zum Training gegangen. Klar. Und auch habe ich immer liebend gern Fußball gespielt, für mein Leben gern. Ja. Aber trotzdem gibt es mal so Momente, wo du sagst, boah, heute geht einfach gar nichts.
Ja, ist so.
Ne?
Ja.
Und wenn das bei einem mal so ist, dann kann man das vielleicht auch irgendwie mannschaftlich auffangen. Aber wenn das dann bei 2, 3, 4, 5, 6 ist, wir haben von Hascher, er hat es gesagt, wenn ein Tresoldi, der jetzt 20, ist er schon 20 oder nächste Woche wird 20, ein Lars Gindorf, der letztes Jahr noch Regionalliga gespielt hat, wenn die zwei die Lichtblicke von Hannover 96 sind, dann muss man sich hinterfragen, das stimmt irgendwas
nicht. Der Unterschied ist ja, wenn jetzt Fabian und ich, wenn wir jetzt hier irgendwie einen Fehler machen oder sowas, dann sagen wir, ja, komm, ist halt so. Ne? Also,
schneiden wir raus.
Wenn aber, schneiden wir raus. Ja, aber wenn halt jetzt eben Marcel Halzenberg halt einen Fehler macht, dann gucken halt mehrere Tausende halt zu. Ja. Und ich glaube,
die Erwartungshaltung ist einfach riesig. Ne?
Die ist ja auch riesig. Aber, der Druck ist halt ein anderer, wenn die eben permanent welche über die Schulter schauen. Ne?
Hundertprozentig.
Hasche, du wolltest noch irgendwas sagen.
Ja, also der Marcel Halzenberg hat das Spiel nicht alleine verloren. Und so schlimm fand ich jetzt das 1:0 auch nicht. Dieser Querpass da auf den Endo, der geht wahrscheinlich an 100 Tagen gut. Und jetzt ging es halt einmal dann daneben. dann muss man mal auch mit zurechtkommen können.
Ja. 100%.
Dass wir aber nicht damit zurechtkommen können, ist schon natürlich dann hier eine Schwäche von Brandmannschaft.
Ja,
da natürlich. Haben wir dann spielerisch irgendwie zwei große Defizite. Wir können es nicht durch Standards mitmachen. Und wir haben auch nicht die Möglichkeit, unsere Spielweise dann auf den Gegner dann immer abzustellen oder auf die Zwischenstände, die wir da gerade haben, was wir dann tun müssen. Müssen wir jetzt dann hier mehr über die Außenlinien entlang voranstürmen? Müssen wir über die Mitte kommen? Muss ich das Mittelfeld vielleicht mit langen Bällen überbrücken? Muss ich mit Distanzschüssen arbeiten? Das ist mal so eine Schwäche, dass wir uns nicht auf verschiedene Gegner und deren Spielweisen einstellen können und dafür dann die passenden Rezepte finden.
100%. Er hat es genau auf den Punkt gebracht.
Ich glaube halt tatsächlich auch, es wird jetzt gegen Hamburg, könnte ich mir zumindest vorstellen, ein völlig anderes Spiel. Weil du da eben wieder einen Gegner hast, der auch offensiv spielt, der auch das Spiel gewinnen will. Bielefeld auch, Münster auch. Ne? Ja. Aber die eben selber auch das Spiel machen wollen und eben nicht so sehr auf diese Konter lauern. Und ich glaube, auch gegen Hamburg wird es ein völlig anderes Spiel, weil Hamburg eben, wenn du es so sehen willst, auch wieder mehr zu verlieren hat. Ne? Wenn jetzt Hamburg gegen Hannover verlieren sollte, verliert Hamburg auch gegen einen direkten Konkurrenten, der mit Favorit ist um den Aufstieg. Ja. Für Münster zum Beispiel geht es um was völlig anderes. Für Münster geht es ja darum, ey, wir wollen die Klasse halten, wir nehmen jeden Punkt mit, deswegen haben die auch diesen Sieg gefeiert. Ich bin dann aus dem Stadion gegangen, habe noch gesehen, wie die in die Kurve gegangen sind, mit ihren Fans gefeiert hatten, haben, als hätten sie Hannover jetzt 3:0 abgeschossen.
Naja.
Das ist so.
Naja,
das
ist halt, bin was, ich voll bei dir,
was definitiv. Was denkst du denn, Hasche, wie sollten wir es denn gegen Hamburg angehen?
Einigeln. Also ich habe jetzt da keine Patentlösung zu Rat. Jetzt haben wir natürlich jetzt in den letzten Tagen wirklich hier rund um die Uhr so eine Fußball-Druckbildpankung gehabt. Ja. Bis eben hatte ich noch Cottbus gegen Bremen geguckt.
Wie steht's da?
Und, das Spiel, das war 0-2.
Ah, okay.
Und die Hamburger, die haben gegen Rostock sehr gut gespielt. Auch Hertha BSC hat mir sehr gut gefallen. Also ich glaube, wir können mit den Hamburgern nicht mithalten. Wenn wir da die Einstellung nicht ändern und da irgendwie von der Motivation nichts passiert und von der Trainerstab, da die Einstellung der Mannschaft nicht richtig vorgenommen wird, dann gehen wir da unter mit 0-5.
Also die Hamburg hat, glaube ich, gegen Meppen gespielt. 7-1 haben die da gewonnen, wo man auch gesehen hat.
Ach so,
dann 9-2. Rostock hat, glaube ich, gegen Hertha gespielt.
Ja. Rostock gegen Berlin, genau.
Genau.
Und Meppen gegen.
Meppen gegen 7-1.
Hamburg-Hertha war das letzte Ligaspiel.
Ja. Genau. Genau. Da hat, glaube ich, Hertha aber kurz vor Schluss
noch Tor gemacht. Ne? Ein Tor hat ja der Meppener Torwart den geschenkt.
Ja, das stimmt wohl, ja. Hast du denn Spieler des Spiels? Du hast gerade schon Tresoldi so ein bisschen angesprochen, weil du dachtest, das ist vielleicht einer der Lichtblicke
der
gewesen.
Der hier, Spieler des Spiels.
Der ist es. Ey, können wir auch mit hin tun. Wer ist denn dein Spieler des Spiels?
Ja, es ist schwierig, Benjamin. Also, was mir jetzt noch hängen geblieben ist, dieser eine Spielzug vom Vogelsammer auf Gindorf auf Tresoldi.
Ja.
Das würde ich denen jetzt eine Stunde in Videodauerschleife vorspielen wollen und dann auf dem Platz nochmal nachspielen lassen, so lange, bis es sitzt, zur Not auch so lange, bis es dunkel wird. Früher dürfen die nie nach Hause. Also ich tue mir da wirklich jetzt schon das nicht so überlegen wollen, wer jetzt der Beste war von uns.
Ja.
Tut mir leid.
Was ist dein Tipp gegen Hamburg?
0-5. Zwei Tore Königsdörfer, zwei Tore Glatzel, ein Tor Selke.
0-5.
Kannst du das kurz nochmal aufschreiben? Ich mach das mal in einen Tipico-Schein.
0-5, ey.
Ja, ich muss da die Füße hier nochmal ein bisschen einstacheln, die Jungs. Dass dann hier die durch ihre Fußballer-Ehre das nicht auf sich sitzen lassen wollen.
Ja.
Also wir werden natürlich jetzt wieder so Aussagen hören, dass wir am Freitag wieder was gut zu machen haben und es allen zeigen sollen. Bock umstoßen, etc. pp. Aber das haben wir schon so oft gehört. Und jedes Mal, wenn man denkt, jetzt aber müsste es mal vorangehen, wurden wir schon so oft enttäuscht.
Wie? Erstmal vielen, vielen Dank, lieber Hasche. 0-5. Tipp ist auf jeden Fall notiert. Guckst du das Spiel an am Wochenende?
Ich werde das dann wieder verfolgen, ja.
Sehr gut. Und dann bist du
dazu dann meine Gedanken machen. ob das jetzt dann gut war, schlecht war, ob es dann in den nächsten Spielen dann noch weitergeht, denn die nächsten Gegner werden auch nicht leichter.
Das ist so, danach kommt Düsseldorf, dann glaube ich Kaiserslautern, dann Paderborn.
Ist ja, also Paderborn, Düsseldorf, ja gut, Düsseldorf, also Glückwunsch und vielen Dank an die Dresdner.
Stimmt.
Dann ist Hannover wenigstens nicht alleine. Düsseldorf hat nicht auch rausgeflogen.
Ja, stimmt. Düsseldorf ist jetzt auch gebrochen. Ja, ist so. Ist so. Aber Dresden spielt, glaube ich, ehrlich gesagt, wahrscheinlich ähnlich wie Bielefeld. Ne? Dresden ja auch mal mit vollem Elan, mit voller Emotion.
Ja, voll Power, also, in Dresden zu spielen.
Also die Stimmung in Dresden, die war wunderbar. Also,
Und letztes Mal den Aufstieg knapp verpasst.
Ton, der da über den Fernseher kam, wunderbar.
Drei Punkte, glaube ich. Ja, Dresden hat es gut gemacht. Hasche, ich danke dir für den Anruf. Bist du nächste Woche wieder dabei?
Ja.
Unbedingt. Sehr gut. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche und viel Spaß beim Spiel gegen Hamburg, ja?
Jawohl.
Hasche, alles Gute. Ciao.
Wie ist das eigentlich?
Lass erstmal anstoßen. Ja, ja. Das wird auch wieder warm.
Das wird nicht besser. Prost, als das, ne? Schmeckt schon wieder. Okay. Wie ist denn das eigentlich? Wollte ich tatsächlich schon immer wissen, wie genau kann man sich eigentlich auf den Gegner vorbereiten? Ich meine, jetzt spielen wir als nächstes gegen Hamburg und wenn jetzt Stefan Leitl sieht, ey, weiß ich hier, der Schonlau, macht meistens immer diesen einen Schritt irgendwie nach vorne oder sowas, ein bisschen früher raus und dadurch entsteht dahinter die Lücke. Wie kannst du denn sowas eigentlich dann aktiv im Training trainieren? Also es ist ja super schwer, diese Erkenntnisse, die du aus so einer Videoanalyse hast, umzusetzen auf dem Trainingsplatz.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vom Prinzip her ist eigentlich der Wunsch, dass die Mannschaft sich auf uns einstellt. So. Dahin musst du kommen. Mhm. Dass du Woche für Woche dein Spiel auf die Platte bringen kannst und die Hamburger sich Gedanken machen müssen. Ja, wie können wir die Hannoveraner knacken? So. Trotzdem, klar, deine Frage ist berechtigt. Das ist nicht nur beim HSV so, das war gegen Regensburg, gegen Münster, gegen Bielefeld auch so. Ja. Da gibt es ein Riesenteam hinter dem Team, die man in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so zu Gesicht bekommt. Und da wird es morgen mit Videoanalysen anfangen. Da werden defensive Szenen gezeigt, offensive Szenen gezeigt, da werden in Gruppen Videoanalysen gemacht, was kommt auf euch zu, dann kriegt jeder von seinem Gegenspieler oder möglichen Gegenspieler Videosequenzen zugeschickt, wie bewegen sich jeder Einzelne.
Also du bekommst, wenn du jetzt noch mitspielen würdest, würdest du quasi
Videosequenzen
über Robert Glatzel, über Königsdörfer und sowas. Königsdörfer, da macht hier immer den Übersteiger, immer nur mit einem und dann
zieht er so vorbei. Dann weißt du zum Beispiel in Glatzel, musst du einmal am Wochenende beobachten, das ist so typisch Glatze. Ich habe ja schon ein paar Mal gegen ihn gespielt. Wenn die auf außen durchkommen, der macht immer einen Schritt nach vorne und setzt sich dann immer auf den langen Pfosten ab. Okay. Achte einfach mal drauf.
Okay, also quasi immer so dieses Antäuschen. Ne?
Macht einen Schritt nach vorne, der Verteidiger hat Ball und Glatze im Blickfeld, setzt sich aber dann nach hinten ab. Der Flankengeber, der weiß das natürlich, Ball kommt auf den zweiten Pfosten und Glatze kann einfach reinnicken.
Ich hab jahrelang Kreisklasse gespielt und da ging es immer darum, mit Vollgas aufs Tor und dann irgendjemand musste sich vor dem Tor immer kreuzen, sodass der erste und der zweite Pfosten besetzt war und das war quasi unsere Taktikschulung. Und die Taktik war jedes Spiel gleich, mal hast du gewonnen, mal hast du verloren.
Nee, aber so läuft das vom Prinzip her ab und dann gibt es natürlich, hat der Trainer eine erste Elf im Kopf und die wird, spätestens jetzt ist Freitag das Spiel, Mittwoch steht die eigentlich schon zu 90%. Und dann gibt es eine B-Mannschaft, die dann mit unserem Co-Trainer sich taktisch nochmal einstellt. Da ist die B-Mannschaft sozusagen der HSV. Mhm. Die spielen dann vom System so. Auch so wie die Fußball spielen, wenn du dann einen Schonlau hast. Ich sag mal, ich habe letztes Jahr einen Schonlau gemacht, dann dribble ich natürlich auch mal auf meine Art blind ins Mittelfeld und mach mal den Ball, obwohl ich den nie spielen würde. Also da wären wir schon ein bisschen drauf vorbereitet, dass die vermeintliche A-Mannschaft auch bestmöglich auf das Spiel vorbereitet ist. Bielefeld zum Beispiel, da muss ich auch sagen, um nochmal auf das Pokalspiel zu kommen, die haben ja ein brutales Angriffspressing gespielt, was sie in der Liga sowohl gegen Dortmund als auch, wo haben sie das erste Spiel gespielt?
Bielefeld? Cottbus.
In Cottbus. Ja. Die haben jetzt kein Angriffspressing gespielt. Ja. So, Jetzt haben sie ein Pokalspiel zu Hause, wollten die Fans mitnehmen und sind direkt volle Hütte. Also der Wörl hat noch nie da vorne im gegnerischen 16er im Aufbauspiel im Ball gewonnen.
Aber hängende Spitze quasi, ne?
So, also das sind halt auch natürlich Sachen, ne? die kannst du nicht trainieren. Ja. Und wenn man das jetzt mal auf den HSV adaptiert, Woche für Woche, die tun sich ja natürlich auch schwer. Die haben qualitativ vielleicht Top-3-Mannschaft in der zweiten Liga. Und da gibt es natürlich Mannschaften, die machen sich Gedanken, wie knacken wir jetzt HSV? Wir spielen aus unseren Prinzipien und dann kommt aber der HSV. Ja. Wie kann man aber gegen den HSV erfolgreich bestehen? Und dann wird vielleicht im Hintergrund getüffelt, ja, machen wir vielleicht eine Systemumstellung, machen wir vielleicht taktisch das eine oder andere, spielen mit einer hängenden, spielen mit einer Doppelspitze, stellen wir schon laut zu, was weiß ich. Also das siehst du ja Woche für Woche, wie sich Mannschaften punktuell auf andere Mannschaften, gerade die Top-Mannschaften, einstellen. Hast du letztes Jahr gegen Pauli gesehen oder oftmals gesehen und gemerkt, dass die Gegner gar nicht eigentlich ihren Spielstil spielen, sondern nur für das Spiel geändert haben. Und Pauli hatte trotzdem immer wieder eine Idee, die haben die Qualität gehabt, darauf zu reagieren.
Die hatten auch eine krasse Variabilität.
Ja, drin,
ne? Also du hast ja auch gesehen, wie Hürzeler alle paar Minuten gefühlt dieses System wieder umgestellt hat. Und es, glaube ich, als Gegner total schwer war, sich darauf einzustellen.
Hundertprozentig. Ja. Und das ist das, was Hasche. Eben hat er nichts Falsches gesagt. Ja. So, wir haben einen Plan A, der funktioniert, ne? Wenn er funktioniert, aber wir haben keinen Plan B.
Ja.
So, einfach darauf zu reagieren, das dauert dann vielleicht zu lange oder kommt in den Ketten nicht an. Das ist nichts Verwerfliches, das ist auch nicht bösartig gemeint, sondern das ist ein Fakt, ein Punkto, was halt auch Markus Mann nach dem Spiel also ich habe auch nur die Medienstimmen gelesen.
Kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen, auf den Schlafwagenfußball.
Da hat er ja in dem Moment auch recht, ne? Das ist natürlich auch mal einfacher gesagt, wenn du dann beim Drittligisten ausscheidest, aber das hat man letztes Jahr in Sandhausen, war es im Elfmeterschießen, ja.
Ja, ist so.
Aber
davor war es, war das davor, dass das Ding, wo wir dann auch gegen Gladbach noch im Achtelfinale gewonnen haben?
Und ja,
dann
3-0.
Genau. Dann sind wir im Viertelfinale gegen Leipzig halt raus.
4-0, glaube ich. Genau.
Ne? Aber das war die Saison davor.
Genau.
Ey, das war cool. Jetzt wollen wir mal kurz mit Nick sprechen. Nick, bist du schon da?
Ja, selbstverständlich.
Jawohl, Nick. Was hast du denn zum Spiel?
Ich habe schon am Wochenende mit Ben mich gut ausgetauscht.
Stimmt.
Vor euer Instagram-Kanal.
Jawohl.
Also, was soll ich sagen? Es war bodenlos. Mhm. Ehrlich. Kein Zugriff aufs Spiel gehabt. Ich finde, die Dreierkette war total fehl am Platz. Ich hätte mir dann doch gewünscht, dass Moroio und dem mal die Seiten tauschen, dass man dann wirklich mit Viererkette spielt. Weil du hast ja gar keinen Zugriff auf diese Angriffskette von Bielefeld gekriegt. Und natürlich auch die Fehler. Also ich habe Ben gestern ein Foto geschickt, wo das 2-0 von Oppi fiel. Moroja und Leopold, die sind ja gar nicht wirklich überhaupt mal einen Schritt auf Oppi zugegangen, um wenigstens die Sicht oder ihnen die Schussmöglichkeit zu nehmen. Und da war dann so ein Moment, wo ich mir frage, ey Jungs, das sowas trainiert ihr doch. Da müsst ihr draufgehen, also, egal ob ihr den Ball irgendwie noch kriegt oder nicht. Ihr müsst den Schützen möglichst die Sicht nehmen. Dass dann natürlich dann der Oppi das Ding wunderschön reinmacht, gehört natürlich auch ein wenig Glück zu, weil das schießt du nicht alle Tage.
100%.
Aber da hat überhaupt nichts funktioniert. Irgendwie Halstenberg total neben sich. In der Eröffnung, Idee, weiß ich nicht, was da los war, irgendwie null.
Naja, also diese Szene von Halstenberg, ich meine, das hast du gerade schon angesprochen. Jetzt stell dir mal vor, Halstenberg hätte jetzt diesen Pass, er hätte jetzt da irgendwie dann irgendeine Szene verteidigt, hätte diesen Pass auf Leopold gespielt und Leopold hätte aufdrehen können, hätte das komplette Spiel vor sich gehabt, da hätten alle gesagt, genial.
Da redet keiner drüber.
Aber es war halt in dieser Situation halt, es war halt der Fehler, der halt zum 0-1 geführt hat. Das ist so, müssen wir nicht drum rumreden. Aber es ist halt, es liegt halt immer viel beieinander. Wie hast du denn das 2-0 gesehen? Also der, wie heißt der, ich habe mir den Namen aufgeschrieben.
Luis Oppi.
Ja, Luis Oppi hat das Tor gemacht, übrigens auch aus der 96-Jugend.
Mhm. Ich habe auch erst Luis Holtby verstanden, war kurz verwirrt.
Ich auch.
Dachte, wie, was, ich der auch. Spielt jetzt bei Bielefeld? Was hab ich jetzt? Irgendwas an mir
vorbeigegangen. Der ist doch, Kiel ist der, ne?
Ich glaube,
was macht der jetzt Bielefeld?
Ja.
Ich glaub, der ist noch ein
Aber Kiel, nee, ja, Luis Oppi hieß der
Mann. Luis Oppi, naja, ja.
Also ich sag mal so, der Schuss an sich schon, kann man schon fast als Sonntagsschuss bezeichnen, glaube ich. So. Ja. Also ein schönes Traumtor, war ein wundervolles Tor.
Den würde er jetzt als Bildschirm schon haben.
Genau, so. Wahrscheinlich.
Also, sorry.
Ich habe mich aber auch in dem Moment gefragt, wie kann der da so frei zum Schuss kommen?
Ja.
Also das ist halt dann wirklich der Punkt. So, ne? Er stand da und gefühlt 10 Minuten alleine an der Strafraumgrenze, dann kommt die Ablage aus dem Strafraum raus, Er zieht einfach
ich
mal.
Weiß halt noch nicht, ich weiß halt auch nicht so richtig, ob jetzt Moroja dann derjenige Spieler ist, der da raufrücken müsste. Müsste da nicht eigentlich der Sechser stehen? Weil Moroja hat ja vorher noch hier Kaito Mitsuta quasi verteidigt.
Das müsste ich jetzt nochmal.
Ja, leider haben wir keine
Live sehen. Hier. Ja, nicht. So. Nee, man muss dazu sagen, ja. Das geht ja, die Flanke kommt da rein, der Ball wird abgewehrt. Das geht ja binnen, ich will nicht sagen Millisekunden, aber du musst Entscheidungen treffen, dass es Fußball ist, situativ, musst du handeln. So, wenn du jetzt einen Bildschirm hast und wir sehen das im Fernsehen 5-6 Mal und dann denkst du dir ja, warum schiebt der nicht nach oben so? Also mittlerweile bin ich ja auch auf der Seite der Fans und sehe ein Fußballspiel ganz anders als Spieler. Ja. Und da frage ich mich oft, boah, habe ich das damals auch so gemacht? So, auf dem Platz siehst du das ja ganz anders, hast du ein ganz anderes Gefühl.
Wie ist das eigentlich, mal eine andere Frage, wir reden gleich weiter, Nick. Eine andere Frage, wie ist das eigentlich, wenn du jetzt Fußball guckst? Guckst du eher Fußball dann auch mit einem Bier in der Hand und aus Emotion und ey, cooles Tor? Oder guckst du das eher analytisch und sagst, ah okay, jetzt hier versuchen sie jetzt irgendwie draufzuschieben,
es kommt Räume drauf, zu machen? Irgendwie. Es kommt drauf an, was für Spiel, zum Beispiel, ich hatte das Privileg in England spielen zu dürfen, ja. Premier League Spiele. Ja. Boah, die gucke ich mir analytisch, also mehr analytisch an. Ja. Auch einzelne Spieler, gerade auf meinen Positionen, wie die sich verhalten, wie das Kettenverhalten ist. Real Madrid, super Beispiel, Antonio Rüdiger, wie der verteidigt. Ja. Boah, Paradebeispiel, also unfassbar, auch wenn der vielleicht bei den einen oder anderen nicht so beliebt ist. Ja? Aber was er auf dem Platz macht, gigantisch, ja.
Wie ist es bei Hannover jetzt?
Und jetzt zu Hannover, dadurch, dass ich halt auch noch nah dran bin, ich bin zwar aus der Kabine weg, aber habe noch mit vielen Spielern einen engen Draht, wo man sich auch oft austauscht. Gerade jetzt, du weißt, was in den Köpfen los ist, fängt an zu rattern und so weiter. Du weißt, wie die Stimmung vor Ort ist, du weißt, was medial auf die Jungs einballert und das ist in Hannover schon extrem, das muss man auch ehrlich sagen. Ne? Das ist alles andere als positiv gerade. Und da sehe ich einfach gerne die Jungs spielen. Ja, mit einem Bierchen in der Hand, mit Freunden auf der Couch. Da gucke ich gar nicht taktisch groß hin. Ne? Du weißt, da was ein Stefan fordert. Da geht es eher dann so, ey, Fieber mit. Jetzt Freitag bin ich auch wieder da, sitze auf der Tribüne und feiere einfach ab. Ja. Aber ob das Ding gestolpert reingeht oder ob der ein Traumtor macht oder ob das jetzt eine überragender Doppelpass, Rückgabe, was weiß ich, juckt mich gar nicht.
Nick, bevor wir weitermachen, Nick, wir haben noch eine weitere Szene aus der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bielefeld, wo Stefan Leitl vor allem was über Leichtigkeit gesagt hat. Und was genau er da gesagt hat, das können wir uns auch nochmal anschauen kurz.
Für die Erstliga-Vereine ist es sicherlich in der ersten Runde etwas schwierig, weil es das erste Pflichtspiel ist. Für uns geht es einfach darum, ein gutes Spiel zu machen und weiterzukommen. Es ist ein ganz kurzer Wettbewerb. Es kann ein Wettbewerb sein, über den du sehr viel Aufmerksamkeit dann auch erregen kannst. Du kannst gute Gegner bekommen. Es ist ein total interessanter Wettbewerb. Es ist sicherlich für den Club auch aus finanzieller Hinsicht ein lukrativer Wettbewerb. Und all das willst du mit reinpacken und dann willst du in die nächste Runde ziehen. Und für uns ist einfach wichtig, dass wir so lange wie möglich in zwei Wettbewerben dabei bleiben. Jetzt ist die erste Hürde nicht ganz so einfach, dessen sind wir uns bewusst, aber sie ist zu überstehen. Und deswegen große Freude, so wie ich es in der Frage vorher schon beantwortet habe, dass die Jungs einfach locker sind, dass sie eine Leichtigkeit mit viel Spaß an die Sache rangehen und ein gutes Spiel zeigen und dann in die nächste Runde einziehen.
Fabian, hast du die Leichtigkeit gesehen im Spiel?
Bitte was? Hast du eine Frage gestellt?
Ich weiß nicht. Die Leichtigkeit, wo ist sie? Wo ist sie, Fabian? Wo ist die Leichtigkeit?
Ich habe sie nicht gesehen. Also du hast das Spiel ja komplett geguckt, oder ihr habt ja beide das Spiel komplett geguckt. Gab es denn am Ende wenigstens nochmal eine Druckphase? Also das Gefühl, dass am Ende nochmal versucht wurde, irgendwie schneller zu spielen?
Ich finde, wie gesagt, wie ich es am Anfang gesagt habe, es gab, also ja schon, aber das Spiel hätte auch noch eine Stunde länger gehen können, das Tor wäre nicht getroffen worden, oder?
Wir waren dann schon überlegen, ja. Die Ideen haben dann gerade im letzten Drittel so gefehlt. Und man muss dazu sagen, wenn du beim Drittligist spielst, das sind auch alles Profis, die führen 2-0 zu Hause, die stellen sich da hinten rein, da wird auch die Mauer hochgebaut. Und das ist nicht einfach so bapp geschnipst und du zockst dich da jetzt mal vorbei. Also so ist es nicht. Ich glaube, wenn du das 2-1 machst, dann machst du aus 2-2 noch.
Dann hast du dieses Momentum auf deiner Seite.
Hundertprozentig, aber so, umso kürzer die Zeit wurde, umso mehr Aktionen, gerade Defensivaktionen, Bielefeld dann auch für sich gewonnen hat, umso mehr hat das Stadion ja, also zum Schluss saß ja gefühlt kein Bielefelder mehr auf dem Platz. Und da spielst du nicht gegen 12, da spielst du gegen 13 Leute.
Nick, was sagst du denn? Woran hat es gelegen?
Woran hat es gelegen?
Woran, das immer, ne? Das fragt man sich immer. Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Wo war die Leichtigkeit?
Das allein, denke ich mal, da wird mir Julian auch recht geben, das weiß nur die Mannschaft. Ja. Also ich hatte von Anfang an den Eindruck, dass sie irgendwie gehemmt sind, weil es ging ja schon irgendwie nicht wirklich mit Schwung los, sondern erstmal, und das nervt mich ja als Fan, ich denke mal, Julian wird das jetzt wahrscheinlich aus der Sicht auch manchmal so sehen, wie es früher war, wenn er auch mitgespielt hat, immer dies hintenrum. Das ist für mich immer so eine Verzweiflungstat. Was machst du? Alles zu, hintenrum. Und da denke ich mir, ey, Jungs, Halste oder wer auch immer, einmal so einen Langschlag nach vorne. Die Qualitäten hat ein Halsberg, das hat er letztes Jahr oft gezeigt. Einmal einen schönen Strahl nach vorne, er ist immer angekommen. Und gegen Bielefeld, man will Bielefeld jetzt auch nicht schlecht reden, die haben es wirklich super gemacht, ja, keine Frage. Aber das hat mir so gefehlt, irgendwie so die zündende Idee, das war so ein bisschen so beklemmend, irgendwie, als wenn die irgendwie Angst haben.
Also ich habe manchmal den Eindruck, dass Hannover das Spiel sehr, sehr stark auf Halsberg fokussiert. Wenn es irgendwie nicht so richtig vorangeht oder wenn die Idee irgendwie fehlt, habe ich häufig den Eindruck, die geben den Ball dem Halsberg und sagen, du bist derjenige mit diesen genialen Pässen, ja, mach was. Du mach irgendwas Verrücktes, setz irgendwie Trisoldi so in Szene, dass er den Ball nur noch runternehmen muss, irgendwie reinhauen muss. Ist das, also hast du das, beobachtest du das auch? Hast du das damals auch so beobachtet, als du noch mit ihm zusammen gespielt hast, dass sehr viel auf ihn zugeschnitten ist in diesem Spiel?
Ja, hundertprozentig. Weil ich habe es zu Beginn schon gesagt, er bringt Qualitäten mit, die kein anderer Abwehrspieler in der ganzen zweiten Liga hat. Und wie Nick schon gesagt hat, er hat das in der letzten Saison, da habe ich Szenen im Kopf, wo ich sage, boah, der kommt dann aber auch punktuell an. Unfassbar. Ja? Ja. Also so einen Ball habe ich nie gespielt.
wirklich?
Also wirklich. Juckst du dir auch manchmal die Augen oder denkst so, boah, Hammer, ey. Ne? Und wir spielen in einer Mannschaft. Also das ist schon gigantisch, definitiv. Ja. Trotz alledem besteht Hannover 96 nicht nur aus Marcel Halsenberg. Hannover 96 hat auch Erfolg gehabt ohne Marcel Halsenberg. Ja? Mhm. Zumindest ist die Entwicklung da schon vorangeschritten mit Stefan, seiner Idee und Philosophie. Überwiegend machen es siehst ja auch von hinten heraus gut, aber im Übergangsspiel zur letzten Kette, da fehlen mir so ein bisschen die Ideen. Da wird ein Enzo, ein Fabi Kunze so ein bisschen allein gelassen. Die Abstände waren ja dann teilweise auch die Szene, Hascha hat es vorhin gesagt, die eine Szene mit Vogelsammer, Gindorf, wo Tresoldi den Abschluss hat. Ja. So, allein nur, du siehst das Kamerabild, ich habe mir die Zusammenfassung auch nochmal angeguckt, du siehst die drei, ja, aber du siehst keine anderen Roten. Mhm. So, und das ist ja schon so ein Indiz, das kann ja nicht sein, dass die drei im gegnerischen Strafraum sind, aber du siehst keinen anderen Roten im Fernsehen. Das heißt, also die parken irgendwo 30, 35 Meter dahinter.
Du hast quasi so ein Pressing-Problem. Das heißt, du musst ja auch in der Situation, wenn jetzt Bielefeld diesen Ball verteidigt hätte und den Ball irgendwie rausschlägt, brauchst du ja dahinter auch wieder Leute, die den irgendwie abfangen können, damit sie diesen Druck aufrechterhalten können, oder?
Ja, so das Nachschieben. Die letzte Kette war meiner Meinung nach auch deutlich zu tief. Ja. Und im Ballbesitz musst du Räume erkennen. Und wenn du auf der Tribüne sitzt oder vorm Fernseher, du hast das ganze Spielfeld vor dir oder du denkst dir dann mal, warum spielt er den Ball nicht diagonal oder in den Raum? Auf dem Platz siehst du es aber manchmal gar nicht, weil du einen ganz anderen Blickwinkel hast. Ne? Das eine ist das Sehen, aber die andere Seite ist auch den Mut zu haben, den Ball einfach mal zu spielen. Ja. Ja, und das fehlt mir momentan so ein bisschen. Das war so in Münster schon so die Überzeugung in unsere Qualitäten, die wir haben, definitiv, die wir auch in der Vorbereitung, die ganzen Testspiele gezeigt haben, überwiegend letzte Saison auch schon, waren ja super Ballstaffetten dabei. Ne? Aber es ist momentan ist so ein bisschen...
Da fehlt einfach was.
Ich kann dir aber nicht sagen, was.
Also zumindest gegen Münster ist mir aufgefallen. Da hat ja eigentlich auch Münster, hat ja auch, weil die waren körperbetont, waren total engagiert und emotional, haben sie auch von den Fans treiben lassen. Aber in dem Moment, wo Hannover es mal geschafft hat, Direktpass zu spielen und wirklich mal diese Qualität, die sie haben, die haben eine extrem hohe technische und auch individuelle Qualität. Dieses Direktpass-Spiel wurde Münster relativ schnell aus dem Konzept gebracht und Hannover hat es geschafft, relativ schnell nach vorne zu kommen.
Show gegen Regensburg, das 1-0 an.
Ja, voll, genau.
Tiefer Ball.
Ja.
Ne, Tressoldi lässt klatschen,
Aui,
tief, Bab, Rückball,
genau,
Tor.
Genau, genau. Und ist, und
so ist, einfach ist Fußball.
So einfach ist Fußball, ja. Warum macht ihr es nicht?
Ja.
Naja, aber es ist, ja.
Nein, du musst aber auch den, du musst abwägen zwischen Sicherheit und Risiko. Mhm. So, mit Sicherheit gewinnst du keine Spiele. Mhm. Gerade heutzutage im modernen Fußball, du brauchst ein gewisses Risiko und Mut, so, ne? So, Stefan ist zum Beispiel auch ein Freund, macht Fehler, um daraus zu lernen. Ja. Ja? Aber wenn ihr den Fehler nicht macht und nicht die Risikobereitschaft habt, den Ball mal zu spielen, dann werdet ihr ihn nie spielen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So tickt ja auch der Mensch. Mhm. Wenn dir ein Stefan und sein Team Räume vorgeben und wir trainieren das, aber du spielst die im Spiel nicht, dann brauchst du es auch nicht trainieren. Dann wirst du nie den Ball spielen. Ja. Ne? Selbst wenn du ihn 3-4 Mal spielst, das ist ja das, was so, dass, oder was die Hannoveraner Zuschauer sehen wollen, also ich weiß es ja selber, so was Nick auch gesagt hat, wir spielen hinten rum und das will keiner im Stadion sehen. Wir wollen Power, ne? Und dann lieber
90 Minuten, 90 Minuten
in der gegnerischen Hälfte mal 2-3 Abspielfehler machen, direkt Gegenpressing Ball gewinnen, anstatt von hinten gechillter so Spielaufbau. Und das hat halt so der Mut, ins Risiko zu gehen, das hat komplett in Bielefeld gefehlt. Ja. Aber da muss man halt auch sagen, Bielefeld, habe ich zu Beginn auch gesagt, wenn du die Spiele Cottbus, Dortmund und jetzt Hannover vergleichst, gegen Cottbus und Dortmund, war das ein ganz anderes Spiel.
Ja.
So, und jetzt gegen Hannover, also selbst, ich habe mit den Jungs heute früh, mit ein, zwei habe ich gesprochen, die waren selbst überrascht, boah, da fährst du auf die Alm. Und die kommen und gehen ins Angriffspressing. Das hat Mitch Kniehardt mit seinen Jungs in einem halben Jahr nicht einmal gemacht. So, darauf kann man sich nicht einstellen, ne? Aber trotzdem muss man darauf reagieren.
Ja.
Und als Zweitligist so selbstbewusst sein, ja kommt doch, lauft uns an. Wir spielen zweite Liga, wir wollen hoch. Euch nehmen wir mal auseinander. Das hat gefehlt.
Das hat dieses Selbstverständnis.
Ja, genau so ist es.
Wir werden... So, wo du, wenn du wenn du auf den Platz gehst und weißt, wir werden dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen.
Mhm.
So diese letzte Entschlossenheit. Nick, was denkst du denn gegen Hamburg? Was müssen wir denn machen oder was muss denn Hannover machen, damit diese letzte Entschlossenheit wieder drin ist? Braucht es vielleicht sogar eine Systemumstellung? Was denkst du?
Ich denke mal, es fängt im Kopf an. Im Kopf muss bei jedem Spieler klar sein, sie können, wir packen das.
Ja.
Und vielleicht kann Julian das mal von uns allen irgendwie mal weitertragen. Die müssen an sich glauben, sie müssen alles Negative von sich schmeißen und sagen, wir packen das, wir gehen da raus, wir zerlegen Hamburg, auch wenn es unsere Freunde sind, aber die Punkte bleiben in Hannover. Ja. Und wenn du dies im Kopf drin hast, dieses Selbstbewusstsein, das packt, dann bist du psychologisch ja schon auch im Kopf vorbereitet. Dann wird das Ding gerollt, dann hauen wir die, jetzt sag nicht 4-0 weg, aber dann wird das ein klarer Sieg für uns.
Ich wäre auch damit zufrieden, wenn wir die 1-0 weghauen. Hauptsache, wir gewinnen dieses Ding. Vielleicht könnt ihr ja zur Motivation nochmal das 4-3 aus der Rückrunde von letzter Saison anschauen. Da war ich auch im Stadion und da hatte man von Anfang an das Gefühl, ey, die gewinnen dieses Spiel hier.
Ja.
Die gewinnen dieses Spiel. Was ist dein Tipp, Nick?
Ich gebe meinen Onkel ins Stadion, der ist HSV-Fan. Also es ist ein Familien-Duell.
Ja.
Ich habe gesagt, zu Hause sind wir eigentlich immer eine Macht. Das hat sich ja die letzten Jahre immer mal wieder gezeigt. Ich bin guten Mutes und ich sage es nochmal, Jungs, macht Negative weg, geht positiv raus. Ich sage 3-1 für uns.
3-1?
Ja.
3-1, jawohl, ist auch mein Statement. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Spaß im Stadion, Nick, und wir hören uns, wenn du magst, nächste Woche wieder.
Richtig. Julian, vielleicht sehen wir uns am Freitag auf der Tribüne.
So ist der Plan bei mir. Ich würde mich freuen. Schönen Abend noch, alles Gute.
Ciao.
Ja. Nick, du erkennst ja irgendwann Julian, wenn er doch so 2-3 Bier drin hat, so oberkörperfrei irgendwo mit so einem Trikot oder sowas. Er winkt dir dann zu.
Ja.
Er winkt dir dann zu.
Jawohl. Zu Hause auf der Couch, aber nicht im Stadion.
Was ich nochmal spannend finden würde, wir hatten ja letzte Woche, war es Gisela? Ich glaube Gisela, die Theorie aufgemacht hat. Sie hatte das Gefühl, dass der Druck vielleicht zu hoch war.
Ja.
Das ist für uns natürlich als diejenigen, die jetzt nie so auf dem Niveau Fußball gespielt haben, irgendwie nicht nachvollziehbar. Ist das als Spieler vielleicht so, dass man dann irgendwie verkrampft, weil man denkt, das ist jetzt Preußen Münster, die müssen wir auf dem Papier, müssen wir die eigentlich schlagen können? Bielefeld vielleicht auch. Schon. Könnte das jetzt ein Grund sein, warum es gegen Hamburg auf einmal wieder besser läuft? Weil man das Gefühl hat, naja, jetzt sind wir ja wieder nicht, also Hamburg vielleicht rein theoretisch gerade besser drauf. Wir können wieder befreiter aufspielen und man macht sich da nicht so einen Kopf. Also ist das so?
Ja, ich glaube, über das Thema Druck, da können wir 2 Stunden drüber reden. Ja. So. Aber natürlich haben die Jungs, also das merke ich jetzt selber, wie locker und befreit ich zu Hause mit meinen Kindern tue und mache. Früh aufstehe, ohne mir Gedanken zu machen, was war, was wird sein, was ist wenn. Mhm. Natürlich. Aber so ist der Mensch auch gepolt. Ne? Wir sind meistens, oder viele von den Jungs sind Kopfmenschen. Das ist ein Wochengeschäft, ein Tagesgeschäft. Du kannst, ja, gegen Regensburg haben alle gesagt, ey, toll, geile Vorbereitung, geiler Saisonstart. Ja. So, und heute reden wieder alle schlecht. Das ist Fußball, das bringt das Geschäft mit. Das ist leider so. Und dass da natürlich viel auf dich einprasselt. Und jetzt der Kopf natürlich rattert, weil die verlernen ja nicht in einer Woche das Fußballspiel. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Der Kopf ist, ja, die Schaltzentrale auf dem Platz, definitiv, bei jedem Einzelnen. Und der eine kann damit umgehen, der andere nicht. Oder schwer damit umgehen. Ne? Ja, da muss der Trainer, das ist Aufgabe vom Trainer, die richtigen Worte zu finden. Erstmal die richtigen Jungs, wer kann damit umgehen. Aber da bin ich bei dir, HSV wird ein ganz anderes Spiel als die ersten drei, muss man sagen. Mhm. Die Jungs, ich kenne die Jungs, ich kenne solche Spiele. Ich könnte jetzt sagen, ja, Bielefeld, boah, war undankbar. Ja, trotzdem ist eine Pflichtaufgabe als Zweitligist, wenn du eine Runde weiterkommen willst. Ja. Ist jetzt nicht passiert, aber HSV ist was ganz anderes. Mhm. Was ganz anderes. Wir haben ein Abendspiel, die Hütte brennt, die ist voll. Also im wahrsten Sinne des Wortes brennt.
Ist wirklich.
Ist so. Die werden um ihr Leben rennen. Hundertprozentig. Und dann macht der Kopf automatisch wieder mit. Aber natürlich musst du, sage ich dir auch, die ersten Minuten, die musst du überstehen, weil sonst geht das hinten los.
Ich habe vorher, bevor du herkamst, ich habe das schon auf Instagram angekündigt, dass du hier kommst und es sollten Leute möglichst ein paar Fragen stellen und ich sage mal so, wir haben zahlreiche Fragen bekommen. Wir werden nicht alle schaffen, wir haben noch ein bisschen was anderes vor. Trotzdem wollte ich mal so 1-2 Fragen irgendwie an dich doch nochmal loswerden, um auch das mit dir
vielleicht mit der Bitte um kurze Antworten, dann kannst du
mit der Bitte um kurze Antworten, sauber. Was reizt dich eigentlich an deiner jetzigen Trainerstelle? Du trainierst gerade eine Kreisklassenmannschaft, oder? Kreisliga? Was reizt dich eigentlich daran? Hast du eigentlich auch mal Lust, irgendwann mal eine Profimannschaft zu trainieren?
Doch, das ist zu weit hergeholt. Was reizt mich? Einfach meine Erfahrung, die ich über 15 Jahre gemacht habe, an Jungs weiterzugeben, die ja, ihr Hobby nicht zum Beruf gemacht haben, sondern... Da sind ehrliche Jungs dabei, die richtig Bock darauf haben, die wissbegierig sind, lernwillig sind, das dankend annehmen und das auch einfach mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich war immer Spieler, Führungsspieler, Kapitän. Da redest du mit deinen Spielern auf einer anderen Ebene, als wenn du Trainer bist. So, das muss ich lernen und das ist der Reiz, den ich habe, den ich den Jungs auch irgendwie vermitteln will. Ich bin jetzt nicht der Schleifer, sondern auch eher so der Kumpeltyp, der mit den Jungs auf einer Ebene taktieren will. Und bisher macht's riesig Spaß. Die Jungs haben super mitgezogen, 3 Spiele gespielt, 7 Punkte. So. Passt.
Wie sind eigentlich deine Zukunftspläne? Ich habe vor ein paar Jahren mal irgendwie ein Video gesehen von dir. Ich weiß nicht mehr, in welchem Rahmen das war.
Mathelehrer.
Da warst du Mathelehrer, genau. Ja. Und du hast deinen Kindern Matheaufgaben gegeben und jedes Mal kam die Zahl 96 raus. Ich fand es super lustig, vor allem weil die Kinder ja bei jeder Aufgabe neu überlegt haben, um wieder auf die 96 zu kommen. Ich fand es super süß. Ja. Willst du Lehrer werden? Wie sind deine Zukunftspläne?
Muss ich ehrlich gestehen, soll nicht naiv klingen oder was weiß ich, aber durch den Fußball, das war so schnelllebig. Ja. Man konnte nie richtig planen. Ich bin jetzt das erste Mal dabei. Wir sind sesshaft geworden. Wir haben ein Eigenheim. Ja. Meine Kinder müssen nicht mehr umziehen. Meine Kleine musste 5-mal umziehen. Das ist natürlich auch so im Nachhinein auch nicht ohne, sage ich jetzt mal. Und ich möchte jetzt einfach die Zeit mit meinen Kindern und mit der Familie genießen. Und was in Zukunft passiert. Ich habe gelernt, da schließt sich eine Tür, da öffnet sich eine Tür. Aber jetzt zu sagen, okay, ich will Baggerfahrer werden oder ich will ein Informatikstudium machen oder ich will nochmal Lehramt studieren, habe ich nicht. Ich genieße jetzt einfach mal die Zeit. Die nehme ich mir auch. Ne? Das ist das Privileg, was man als Fußballprofi hat, sich auch einfach mal eine Auszeit zu gönnen. Ja. Und das mache ich gerade auch. Und was danach kommt, ja, vielleicht siehst du mich auch in 6 Jahren irgendwo an der Linie in der zweiten Liga. Nein, hey, warum nicht? Keine Ahnung. Ganz entspannt.
Vielleicht schaffen wir es gleich noch ein paar weitere Fragen irgendwie mit reinzubringen. Wir haben auf jeden Fall in den letzten Wochen ein großes Interview mit Henrik Weiland gehabt, wo wir die ersten beiden Teile bereits gesehen haben. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch mal kurz vor Schluss gemeinsam den dritten und letzten Teil vom großen Interview mit Henrik Weiland an. Und dann geht's weiter. Wie schaust du eigentlich derzeit auf die aktuelle sportliche Entwicklung von Hannover? Ich meine, als du aufgehört hast, ist, glaube ich, Hannover 10. geworden. Jetzt sind sie 6. geworden. Glaubst du, dass diese Entwicklung so anhält? Meinst du, dass Hannover nächste Saison irgendwie um den Aufstieg mitspielen kann? Oder?
Also in erster Linie würde ich 96 auf jeden Fall wünschen. Wir haben über die 5 Jahre generell, aber ich finde jetzt auch in kurzfristiger Vergangenheit, tolle Menschen, die sehr akribisch und sehr nachhaltig eigentlich im Verein und im Team arbeiten. Und das ist für mich immer ausschlaggebend, ob etwas nachhaltig auch erreicht werden kann. Weil ein Aufstieg in die erste Liga heißt nicht gleich, okay, die nächsten 10 Jahre werden wieder super, sondern dann auch wirklich mal über mehrere Jahre zu bestehen. Das ist ja das Ziel und ich glaube, da haben wir jetzt gerade viele Köpfe, die genau diesem Ziel nachgehen und so wirtschaften und so arbeiten. Ich wünsche es den Jungs. Ich glaube, sie hätten es auch verdient und was es dieses Jahr sportlich wird, bleibt wie immer abzuwarten. Es ist dieser blöde Spruch, es stimmt leider, es ist so. Da können immer externe Einflüsse eine große Veränderung, positiv wie aber auch negativ, vornehmen, das ist so. Aber verdient hätten sie es und ich sage auch, die Qualität dazu haben sie auf jeden Fall.
Was macht denn aber so dieser Druck mit Spielern? Ich meine, du warst ja selber auch in der Kabine, wir haben gerade auch über Druck gesprochen. Ist vielleicht dieser Druck am Ende so groß, der jetzt aufgebaut wird, auch durch diesen 3-Jahres-Plan, dass es vielleicht sogar nicht klappt?
Ja, ich glaube, der Druck, der ist immer nicht förderlich. Ja. Ich würde da aber gar nicht dem Verein die Schuld geben. Da haben wir, glaube ich, in Hannover einfach ein Zusammenspiel aus den Spielern, dem Team an sich, den Fans, die dann auch wirklich Woche für Woche im Stadion sind. Dann, ich sag mal, der grundsätzlichen Gesellschaft, die einfach eine Erwartungshaltung an den Sport in Hannover hat und dann natürlich auch die Medienlandschaft. Und das sind Faktoren, die wirken gegeneinander, die pushen sich untereinander. Das ist, du kannst manche Dinge gar nicht mehr aufhalten. So, und dieser 3-Jahres-Plan, das ist wieder ein Wort, was schon Druck inbegriffen hat. So, und das ist
vor allem förderlich. Weil jetzt dieses dritte Jahr ja von diesem 3-Jahres-Plan ja anbricht, ne?
Ja, aber ich glaube, es ist erstmal doch nicht schädlich, dass jemand neu in eine Region kommt und sagt, hier, pass auf, natürlich habe ich einen Plan, natürlich mache ich mir eine Struktur über die Zeit, die ich grundsätzlich jetzt erstmal hier bin. Und ich glaube, besser kannst du erstmal einen Plan nicht angehen. So, von daher finde ich es fehl am Platz jetzt, einem daraus einen Strick zu drehen. Oder daraus etwas zu machen, was negativ auf die Mannschaft wird. Und Druck ist absolut wichtig im Leistungssport. Und unter Druck werden viele auch noch mal besser. Aber das ist ja meistens auch so eine Art von Druck, die nur dafür genutzt wird, um dann im Fall des Scheiterns darauf hinzuweisen, ja, wir haben es ja schon gewusst. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Da haben wir auch, glaube ich, ein grundsätzliches Problem. Das hat nichts mit Hannover zu tun, sondern ein grundsätzliches Problem in der Gesellschaft, dass wir oft uns, ja, daran erfreuen, wenn andere scheitern. So, und das finde ich ein bisschen kritisch. Ich kriege das viel mit in den sozialen Medien und glaube, da beschäftigen sich auch viele mit. Das ist etwas, was gerade im Leistungssport natürlich auch sehr deutlich wird.
Was wir früher, wenn wir auf solchen Bolzplatz waren wie hier, was wir früher mal gemacht haben, war Lattenschießen. Beispielsweise für die Seitenwahl oder weiß ich nicht. Hättest du Bock auf eine Runde Lattenschießen?
Auf jeden Fall, bin ich sofort dabei. Sauber. Ich habe nur die falschen Schuhe an.
Ja, die Ausreden, ja, ist okay.
Ich fange
ja
jetzt schon mal an mit Ausreden.
Ja, geht jetzt schon los, okay.
Vielen, vielen Dank. Für mich auch, kann ich nur zurückgeben.
War cool, bis zum nächsten Mal dir.
Hat Spaß gemacht, danke dir.
Wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich werde das jetzt ab jetzt immer vorhalten. Ich habe ein Lattenschießen gegen die Merkel.
Ich rufe ihn nachher noch an und mache ihn fertig.
Ich würde vorschlagen, wir haben jetzt nämlich verschiedene neue Leute dabei. Wir wollen mal ganz kurz von unseren Freunden, von 96 Freunde, ein Statement uns mal kurz durchlesen, was die mir vorher noch geschickt haben per WhatsApp. Und dann holen wir parallel mal Micha rein ins Studio und sprechen mit Micha über dieses Statement von 96 Freunde. Vielleicht können wir es mal kurz einblenden. So, Micha ist schon da. Und das Foto, haben wir das Foto auch? Nee, das ist das falsche Foto. Aber ey, auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht.
Da links Matthias, Jens, die beiden, die sind auf der Seite. Moin Micha, da ist das Ding.
Ja, grüßt euch. Ich dachte, da kommt erst noch ein Statement.
Nö, ich finde, der Sieg im Lattenschießen war Statement genug. Micha, ganz kurz, bevor wir einsteigen, die Freunde von 96 Freunde haben geschrieben, es wird ständig von Aufstieg geredet und wir haben immer noch keinen ordentlichen Nachfolger für Derrick Köhn geholt, auch nicht für R&B. Auf die linke Seite gehören zwei Linksfüße, sonst brauchen wir nicht weiter reden. Markus Mann hat recht mit seiner Kritik, aber auch er muss liefern. So warten wir immer noch auf einen Sechser oder Achter. Micha, und jetzt kommst du. Wie siehst du das?
Ja, ich habe am Freitag der Sonnabend gehört, dass dieser Luis oder was weiß ich, dass der mal bei uns gespielt hat.
Luis Oppier, ja.
Und dass der damals schon als Linksfuß sehr gut war. Aber da haben wir damals ja noch nie drauf geachtet, ob rechts oder linksfuß, ja. Dann haben wir ja trotzdem verkauft. Vielleicht hätte er uns jetzt weitergehoben, aber das ist Schnee von gestern. Wir müssen wen Neues holen. Aber so ist das oft, ne? So, dass das die Mannschaft also wirklich zwei, drei Linksfüße braucht oder so. Im Profibereich ist das schon wirklich, glaube ich, wichtig.
Was denkst du denn, wie sollten wir es denn mit unserem jetzigen Spielermaterial, mal gucken, ich kann mir vorstellen, es kommt bestimmt noch irgendwie ein Defensivmann, aber was denkst du mit unserem jetzigen Spielermaterial, wie sollten wir es denn gegen den HSV angehen?
Kommt gleich. Erstmal fangen wir mal an mit dem letzten Spiel oder mit den letzten Spielen. Ich muss da nochmal auf Jens eine Bemerkung zurückkommen. Also unsere Fans, also sind das Kinder oder was sind das? Wenn du die Aufnahmen machen würdest von den letzten drei Spielen von unseren Fans und würdest den Ton abdrehen und nichts vom Spielfeld sagen, nee, den Ton lassen, dann würdest du nie wissen, wie es steht. Die singen von der ersten bis zur letzten Minute ihren Fanggesang oder meinen zwei, drei Wehen mit ihren Fahnen. Da kommt kein Buh mehr, kein A, kein O, keine Pfiffe mehr gegen irgendwen. Also das ist doch lächerlich, wie die sich da verhalten. Das kommt mir so vor, als das ist wirklich schon so ein Event, als wenn die so Open-Air-Konzert irgendwo hingehen, egal wer da spielt, Hauptsache wir haben da Matsch, wir können im Zelt übernachten und wenn sie zu 96 gehen, Hauptsache wir können singen, wir können unsere fahren, aber um das Spiel, das ist zweitrangig und das begreife ich im Augenblick gar nicht.
Wie beeinflussen dich denn Fans eigentlich, Julian, wenn jetzt die Fans wirklich laut pfeifen und die Stimmung kippt, das überträgt sich auch aufs Spielfeld, oder?
Hundertprozentig. Also wir hatten ja mal eine Szene, ich glaube, das war in meinem ersten Jahr gegen Sandhausen, wo das schon, wir lagen 1-0 zurück, gewinnen noch 2-1. Es war zu Hause. Ja. Und wir spielen hinten rum und die Fans waren so hämisch und haben unsere Pässe so, hey, was eigentlich beim 5-0 nach 80 Minuten machst du ungefähr. Also, da gebe ich ihm recht, die Fans an sich, aber auch die Gesänge, das macht natürlich ein, was mit dir auf dem Platz.
Die haben doch gar keine Angst mehr vor den Fans. Die gehören gar nicht schon mal hin.
Ja. Jein. Angst ist vielleicht das falsche Wort. Ja. Die gehören zum Fußball, hundertprozentig. Ja. Davon lebt der Fußball. Ja. Aber sie machen gerade so ein bisschen ihr eigenes Ding.
Ja. Genau.
So kann man das vielleicht sagen, ne? Vielleicht,
ja. Jetzt wollen wir das nicht zu hoch hängen.
Genau.
Das Zweite ist, dass ich sage, und da sind wir uns alle einig, weil das jetzt gerade immer wieder aufkommt, ob bei uns hier oder in der Presse oder so, ohne Halstenberg und ohne Markus Mann gehen wir den direkten Weg in die dritte Liga. Da kann mir keiner was dagegen sagen. Ob man nun auch den Trainer noch auswechselt, ist eine andere Sache. Aber auf diesen beiden Leuten rumzuhacken oder zumindest den Fehler so groß anzukreiden, nein, das geht nicht.
Aber so einfach. Aber würdest du denn dich der Kritik hier von 96 Freunde anschließen? Ich meine, am Ende wurde ja auch jetzt in den Medien ja auch gesagt, oder Markus Mann hat von Schlafwagenfußball gesprochen, aber am Ende brauchst du natürlich auch einen Innenverteidiger, brauchst einen Linksverteidiger. Am Ende kann er natürlich kritisieren, aber man muss natürlich auch selber erstmal noch ein paar Spieler irgendwie noch verpflichten, damit wir irgendwie erstmal auch ordentliche Breite im Kader haben und vor allem auch Linksfüße haben, oder?
Da würde ich ihm sogar sagen, das ist ein erster Fehler. Ich als normaler Fan, ich achte doch nicht, ob das Linksfuß und Rechtsfuß, am besten so ein Burner, der von vorne gegen die Schienbeine tritt und dann ist die Sache erledigt, ob das ein Linksfuß oder ein Rechtsfuß.
Ist mir sympathisch.
Nee, und jetzt nochmal das Nächste. Also ich tippe, dass wir gewinnen.
Ja.
Auf Sieg. Und zwar, weil ich nicht nur hoffe, sondern ich weiß, Herr Leite setzt dieses Mal Herrn Nielsen und Herrn EC auf die Tribüne. Nicht auf der Ersatzbank, auf die Tribüne. Dann kommen zwei neue rein, die das besser machen. Geht nur besser. Und der zweite Grund, dass ich auf Sieg tippe, es ist wieder mal wie in der letzten Saison achtmal ein Entscheidungsspiel, ob Herr Leite bleibt oder ob Herr Leite gegangen wird. Und die haben wir alle gewonnen letztes Jahr. Also dieses Jahr geht es hoffentlich so weiter. 3-2 für uns.
3-2. Also meinst du, man müsste eigentlich vor jedem Spiel erstmal irgendwie sagen, Stefan Leite, du wackelst? sodass wir dann am Ende auch aufstehen. Natürlich ist es ein Problem mit der Glaubwürdigkeit halt am Ende, ne? Wenn du mit 10 Punkten Vorsprung führst und dann sagst du, Stefan, jetzt der Stuhl wackelt aber ganz gefährlich.
Ben, der Herr Kind wird sich noch melden diese Woche. Warten wir es mal ab. So, jetzt, das war Schluss. Na, lass mal Herr Matthias nochmal. Aber Julian, eins will ich dir sagen. Solche Sachen, was du jetzt gemacht hast, hier sich den Fans mal zu stellen oder zumindest mal ein paar Sätze zu reden, das ist so wichtig. Ich habe auch nichts gegen den EC oder gegen den Nielsen, aber ich bin kontra gegen die eingestellt. Wenn wir mal so ein paar Worte mit denen reden können, vielleicht würde man da seine Meinung ändern. Also das hast du super gemacht.
Ja, freue ich mich. Nehme ich gerne mit. Vielen Dank.
Noch.
Dir auch. Danke schön.
Danke dir. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss. So, wir sind auch schon wieder kurz vor Ende unserer Sendung. Und wir haben jetzt hier, wenn wir die ganze Zeit übergangen haben, Matthias ist da und Jens war eben auch noch da. Ich weiß nicht, ob Jens auch noch da ist, aber auf jeden Fall Matthias. Moin, kannst du uns hören? Jens auch, da ist Jens, sehr gut. Guten Tag.
Ja, hallo.
Jens fährt wieder Fahrrad irgendwo.
Jens fährt mal
Fahrrad. Ich fahr Fahrrad.
Ja. Jens ist manchmal auch in irgendeinem Park oder sowas. So. Matthias, bist du auch da? Von Matthias hören wir noch nichts.
Matthias hat sein Mikro ausgestellt. Der ist nicht so ein Fernsehprofi, der Matthias.
Ja, nee, ja, der ist ja selten auch.
Es ist so. Jens, wie hast du denn das Spiel gesehen?
Ja, ich habe das Spiel nur in Teilen gesehen. Ich war nämlich, und das ist ja die große Überraschung, dort, wo auch Matthias war, nämlich in Kopenhagen.
Stimmt.
Zufällig. Und ich habe tatsächlich die letzte halbe Stunde gesehen, das heißt die letzten 20 Minuten regulär plus diese 9 Minuten Nachspielzeit. Kann also zu den Toren nichts sagen und kann nur sagen, meine Herren, war das nichts in der letzten halben Stunde und beim besten Willen, so darf man nicht rausgehen aus dem Pokal und so darf man nicht verlieren.
Ja.
Ich bin jetzt auch da,
hallo,
glaube ich.
Ja, Matthias.
Ja. Hallo Matthias.
Jawohl.
Ich steh schon die ganze Zeit hier auf einer wunderschönen Brücke in Kopenhagen. Leider haben wir jetzt so lange gebraucht, dass die Sonne genau in diesem Moment da hinten verschwunden ist, was vielleicht bedeutet, dass man es sogar ein bisschen zeigen kann.
Ja,
ja, man hat es eben in der Sonnenbrille gesehen.
In der Sonnenbrille hat man eben gesehen.
Ja. Also ich bin jedenfalls gerade relativ zentral in Kopenhagen. Und das Lustige ist, ich bin natürlich in Kopenhagen, weil ich Jens treffen wollte. Nein, das war ein Zufall. Haben wir das Foto zufällig vorliegen? Wir haben ja da auch ein Belegfoto gemacht, dass wir uns völlig ungeplant mehr oder weniger gestern hier in Kopenhagen getroffen haben.
Ja,
da ist es. Das ist hier vor einem Gebäude, das ist Royal Kopenhagen steht dran, ist aber auch nur ein Kaufhaus, soweit ich das inzwischen eruiert habe. Genau. Und ich bin unterwegs in Skandinavien. Die schwedische Bahn hat mir bewiesen, dass auch ausländische Bahnen ab und zu mal zu spät kommen können. Deswegen hatte ich das Glück, vom Spiel nur die erste halbe Stunde und die letzten 10 Minuten zu sehen. Das war ja mehr als genug. Da war ich nicht so beglückt. Ich hatte auch gar keinen Bock, eigentlich ein Lied darüber zu schreiben, dass wir aus dem DFB-Pokal rausfliegen, weil, hey, ist jetzt nicht so das super Ereignis. Aber Dann gab es ja nun diese wunderbare Vorlage von Herrn Mann. Also dieses schöne Wort Schlafwagenfußball. Da konnte ich dann leider doch nicht anders und musste noch ein Lied machen, das ich aus Sicherheitsgründen, auch weil ich es nicht hier auf einer Brücke vortragen wollte, aber schon aufgezeichnet habe. Das kommt dann jetzt gleich. Ich sag schon mal schöne Grüße nach Hannover. Ich bin nächste Woche ja auch wieder da. Und schöne Sendung. Und wir sehen uns. Jetzt kommt noch der Schlafwagenfußball von mir. Und dann könnt ihr das Schlusswort haben, würde ich sagen.
Jawohl, Matthias. Vielen, vielen Dank. Dir noch eine gute Zeit. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Wir freuen uns schon sehr. Mach's gut, dir noch eine schöne Zeit. Und dann würde ich sagen, hören wir uns tatsächlich mal den Schlafwagen-Song von Matthias an.
Es geschah in Bielefeld, der Trainer hat sie aufgestellt. So standen sie im Stadion und schauten sich um. Was sollen wir hier, was ist das Ziel? Am Ende gar ein Fußballspiel. Vermutlich nicht, so dachten sie und spielten darum. Schlafwagenfußball. Schlafwagenfußball. Geht's am Ende vielleicht doch ziemlich schnell. Seine Mannschaft spielt nur Schlafwagenfußball. Allzu lang schaut Markus Mann sich das Ganze nicht mehr an. Diese Mannschaft spielt nur Schlafwagenfußball.
Guter Mann. Überragend. Überragend.
Stark. Sehr, sehr gut, Matthias. Das ist sehr, sehr gut. Wir freuen uns, wenn du es dann ab nächster Woche auch wieder hier live bei uns im Studio machst. Sehr, sehr gut. Jens, jetzt kurz vor Schluss. Wir überziehen schon wieder. Wir ziehen häufig. Jens, gegen Hamburg. Was muss ich ändern? Würdest du auf eine Viererkette umsteigen?
Ah, ihr wisst ja, also bei Taktik dürft ihr mich nicht fragen. Da bin ich einfach schlecht. Da sage ich dann auch besser nichts zu, mich nicht zu blamieren. Ich glaube aber, dass wir ein viel, viel besseres Spiel spielen werden, weil wir ja häufig dann ein besseres Spiel spielen, gerade gegen den HSV. Aber ich traue mich nicht mehr zu einer Prognose. Wo wir doch 2-2.
2-2. 2-2. Fabian, sollten wir auf eine Viererkette umsteigen? Ich baue übrigens gerade bewusst diesen Spannungsbogen auf, um die letzte Frage dann dir zu stellen.
Jetzt mit wem denn?
Ja, also meiner Meinung nach, wir sollten links Eze spielen lassen, weil ich glaube, wir brauchen Linksfuß, wir brauchen einen Schienenspieler. Eze ist schnell, Eze ist flankenstark und eben Linksfuß. Ich würde sagen, wir sollten links Eze spielen lassen und dann in Verteidigung Halzenberg-Neumann.
Aber war die Abwehr jetzt wirklich das Problem?
Nö, weiß ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du eine Abwehr umstellst und quasi aus der Fünferkette eine Viererkette machst, hast du wieder einen mehr in der Offensive, der halt für mehr Kreativität sorgen kann, oder?
Ach so, okay. Naja, gut. Na, dahingehend vielleicht, ich habe eher das Gefühl, dass ich glaube, eine so eine Umstellung bringt wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel, sondern ich habe das Gefühl, es hapert gerade vorne und hinten.
Ja.
Und vielleicht muss da eher mal ein Ruck durch die Mannschaft gehen und sagen, so wollen wir nicht weiterspielen, wir versuchen wieder was Besseres.
So, was brauchen wir für einen Ruck? Damit der, also was für ein Ruck muss denn jetzt durch die Mannschaft gehen, damit wir gegen Hamburg gewinnen? Was muss passieren?
Gut, dass ich nur Kreisliga-Trainer bin.
Okay, also enthältst dich.
Ich enthalte mich.
Aber was ist denn dein Tipp?
Den HSV, ne? 1-1 gegen Hertha. Meppen zähle ich jetzt mal nicht so richtig dazu, von denen halte ich eh nicht so viel.
So, in Köln gewonnen 2-1.
In Köln 2-1 gewonnen. Ja. Eigentlich sollte ich auch nichts mehr sagen. Ich habe letzte Woche hier gesagt, dass man sich hier nicht so klein machen soll und Bielefeld wird 3-0 weggehauen.
Genau, 3-0 hast du gesagt.
Also ich habe anscheinend auch gar keine Ahnung. Deswegen, vielleicht sage ich dann deswegen, der HSV gewinnt und dann habe ich wieder keine Ahnung.
Und wie hoch?
Also der Hamburger HSV, ne? Ja. 2-1.
So, Julian, jetzt wollen wir deinen Tipp noch haben. Gegen Hamburg, wie geht's
aus? Beim Tipp bin ich echt schlecht, muss ich sagen.
Dann solltest du vielleicht in die gleiche Kerbe schlagen wie Fabian, oder?
Boah, das kann in alle Richtungen gehen, muss ich sagen. Ja. In der Vergangenheit kam eigentlich immer noch was Schlechtes, was Gutes. Ja? Ja. Aber der HSV ist auch nicht mehr der HSV letztes Jahr. Die haben ja aus Systemwechsel so ein bisschen, haben jetzt mit Dreierkette gespielt. Jatta über rechts, auch untypisch. Also der Steffen Baumgart, den schätze ich sehr, sehr hoch ein, muss ich sagen. Haben zwei Kracher jetzt in der Liga gehabt, 4 Punkte geholt. Aber trotzdem bin ich großer Hannover-Fan jetzt.
So.
Und ich sage, das wird ein 2-1 für uns.
2:1. Ich glaube eher, dass das ein Unentschieden wird. Ich schließe mich da Jens an. Dann sind wir bei quasi die Einzigen. Ich glaube nicht 2:2. Ich glaube, es fallen weniger Tore. 1:1 bei Hannover meistens gegen Mitfavoriten, zumindest in der Hinrunde, auch in der letzten Saison, eher abwartender spielt. Und dann zum Beispiel auch mal gegen so St. Pauli mal so ein 0:0 kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch kommt. Ich glaube aber trotzdem, 2 Tore werden wir irgendwie sehen. 1:1. Ich glaube aber, dann machen wir den Sack zu, oder? Wir haben alles drin, was wir haben wollen. Ich wollte noch gerne von dir, ich habe hier noch die Autogrammkarte, Julian Börner, und ich habe jetzt nicht einfach so hier noch diesen Edding. Wir brauchen noch bitte eine Unterschrift von dir auf diesem Autogramm.
Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das kann.
Ja, dann schreibst einfach Julian Börner. Julian Börner, ja. Jawohl. Vielen, vielen Dank. Haben wir. Aber jetzt wird das mit hier unten in die Galerie genommen mit Ron-Robert Zieler und Hans Siemensmeier und Niklas Füllkrug und so.
Mal gucken, darüber wollte ich eigentlich auch noch reden, fällt mir jetzt gerade auf. Der Tor. Warum spielt der nicht im Pokal? Was ist das wieder für ein...
Ron-Robert Zieler? Ja, ich finde es auch ganz fair, ehrlich gesagt, dem Leo Weinkauf gegenüber. Ne?
Absolut.
Super Torwart.
Ja, das muss man ja sagen, das sieht man bei vielen Mannschaften. Ja. Dass dann der
vermeintlich... Ich sehe es häufig schiefgehen, ehrlich gesagt.
Das ist was anderes. Okay, das ist was anderes. Das ist was anderes. Ja. Aber Leo hat es auch mal verdient zu spielen. Und das war letzte Saison bitter. Das ist die Saison bitter. Ja, das bringt halt ein 2 Tore da mit, ne?
Ja. Das ist so, ja.
Leider.
Wir machen jetzt den Sack zu. Jens, vielen Dank, dass du dich auch nur kurz dazugeschaltet hast. Ich glaube, Matthias ist auch schon weg. Vielen, vielen Dank, lieber Jens. Dein Tipp haben wir.
Sehr gerne. Macht es gut. Bis bald. Tschüss.
Bis nächste Woche gerne wieder, wenn du magst. Ciao, genau, ciao. Mach's gut. Fabian, vielen Dank, dass du dabei warst. Julian, hat mich sehr gefreut. Komm gerne nochmal rein. Hat Bock gemacht.
Mega, hat Spaß gemacht. Schön, dass ich da sein durfte.
Unbedingt. Danke, dass du da warst. Und dann
vielen, vielen Dank.
Sehen wir uns nächste Woche wieder und dann hoffentlich mit einem Sieg gegen den HSV. Das wäre doch mal was, oder? Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.